Jetzt kriegen wir vielleicht auch ein bisschen Licht hier im Saal, damit Sie nicht stolpern, weil jetzt sind Sie dran, um Fragen zu stellen. Mal sehen, ob hier jemand, ja, jetzt wird es ein bisschen heller. Also wie gesagt, es stehen, wenn ich es richtig sehe, von hier aus kann man es ganz schwer sehen. Ich glaube, es stehen da, genau, da, bei der jungen Dame und da drüben, da ist ein Stativ. Und wer denn jetzt eine Frage hat und sich traut, doch bitte mal dahin gehen. Das kann alles Mögliche sein, wenn es nicht zu sehr ins Privatleben geht. So, sehen Sie, jetzt dachten wir, Sie stellen eine Frage, dabei müssen Sie nur auf Toilette. Es ist... Müssen Sie auch auf Toilette oder stellen Sie eine Frage? Sehr gut. Genau, wenn Sie sich melden, wie gesagt, da am Rand, da steht auch noch so ein Stativ. Stellen Sie sich da gerne, oder offenbar ist dann gar kein Mikrofon dran, glaube ich, dann kommen Sie doch auch, doch, da kommt das Mikrofon, sehen Sie? So, aber erst da drüben, bitte.
Ich möchte ganz gerne die Frage stellen in Bezug auf die so eindringlich erwähnte Gewaltlosigkeit in den Widerstandsformen. Warum eigentlich in der gesamten Klimabewegung die Gewalt, die wir täglich erleben und im Fernsehen, also in allen möglichen Bildern miterleben können, nämlich die militärische Gewalt, Kriege, nicht wirklich ein ganz wichtiges Thema sind, was beispielsweise eben gefordert wird, abzustellen. Das schließt auch mit ein, dass die Produktion der Mittel, die zu Kriegen benutzt werden, meines Erachtens erstens sehr ressourcenintensiv sind und zweitens dann eben konvertiert werden müssen.
Also was Sie mit der Frage meinen, ist konkret, warum alles, was an Kriegsgeschehen stattfindet, nicht in
ein
den...
eine Hauptstoßrichtung auch bei der Klimabewegung ist.
Dankeschön. Und,
wenn ich mir beispielsweise auch noch für die Automobilindustrie die SUVs vornehmen würde, würde ich auch das noch erwähnen wollen.
Danke für die Frage.
Die Frage kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube persönlich, für den Erfolg der Klima- und Umweltbewegung wird es extrem wichtig sein, sich zu vernetzen und Verbindungen zu anderen Bewegungen herzustellen, die zum Beispiel ja schon wirklich seit Dekaden unterwegs sind, wenn es jetzt darum geht, gegen die Rüstungsindustrie vorzugehen. Wir wissen ja natürlich auch, das US-Militär ist der größte Verbraucher von, also der größte einzelne Verbraucher von fossilen Energieträgern. Deswegen verstehe ich ganz genau, worauf Sie hinaus wollen. Ich denke, es ist eine Frage der, also ob wir einen gesellschaftlichen Umschwung in irgendeiner Art und Weise erreichen können, ist, glaube ich, eine Frage davon, ob wir Bewegungen genügend vernetzen können, die schon existieren.
Hier vorne war eine Frage. Sagen Sie ruhig, wenn Sie wollen. Sie müssen nicht, aber sagen Sie gerne Ihren Namen dazu. Das ist dann irgendwie persönlicher.
Mein Name ist André. Und was ich sowohl bei dieser Diskussion auch als auch bei allen anderen Auseinandersetzungen mit diesen Themen spüre, ist eine Frustration, dass es sehr lange dauert, bis irgendwas passiert. Carola, du hast gesagt, es ist skandalös, wie wenig passiert an vielen Punkten. Und meine Befürchtung ist immer wieder, dass Themen auch wie Trends in unserer Gesellschaft behandelt werden und irgendwann mal werden Leute überdrüssig, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist so ein Thema, da man muss sich weiterhin damit auseinandersetzen. Und meine große Frage ist, wie schafft man eine Langfristigkeit dieses Dialogs? Wie schafft man das, also wenn man solche Begriffe benutzt, wir sind die letzte Generation, irgendwann mal, vielleicht kommt irgendwann mal ein Moment, wo man diese Begriffe nicht mehr hören kann und da muss man neue Begriffe schaffen, damit die Diskussion weitergeht. Also wie schafft man dieses andauernde Gespräch aufrechtzuerhalten?
Um noch zu ergänzen, Ihnen ist vielleicht aufgefallen, die Berichterstattung in den Medien über Fridays for Future ist in den letzten Wochen quasi komplett zum Erliegen gekommen, muss man sagen. Also nehme ich jetzt Radio 1 auch nicht aus, das ist jetzt relativ verschwunden momentan.
Auch diese Frage kann ich gut nachvollziehen. Mit Bewegungen ist es ja häufig so, dass sie sehr schnell anwachsen und dann wieder abflauen und dann kommen halt die Nächsten. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass danach die Nächsten kommen. Also ich habe persönlich jetzt nicht das Gefühl, dass eine einzige Bewegung so erfolgreich sein könnte, dass sie jetzt wirklich innerhalb der kurzen Zeit, wo sie jeweils existiert, etwas wirklich fundamental verändern wird, sondern es ist wirklich eine Welle von Bewegungen, wo die eine nach der anderen kommt. Und es ist aber wichtig, dass wenn eine Bewegung abflaut, die nächste sofort wieder dahinterher kommt und dass auch die kleinen Erfolge, die eine einzelne Bewegung erreicht, dann strukturell festgehalten werden. Deswegen ja, ist es, glaube ich, ja, wichtig, wirklich sich mit den Sozialwissenschaften auseinanderzusetzen, als Bewegungen zu wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Was jetzt ganz konkret die Klimakrise und den Zusammenbruch der Ökosysteme angeht, diese Sache verschärft sich ja immer nur mehr und wirklich auch dramatisch. Also es ist kein Problem, was inhaltlich morgen zu Ende ist, sondern es wird immer und immer schlimmer, sodass auch wir in Europa das immer mehr bemerken werden. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass selbst wenn jetzt zum Beispiel Fridays for Future nicht mehr so viel berichtet wird und selbst wenn das vielleicht in ein paar Jahren weg ist, dann wird etwas anderes nachkommen, weil nämlich die Auswirkungen auch auf uns hier in Europa, aber für die anderen Menschen übersehen noch viel mehr, ja einfach jedes Jahr nur noch schlimmer werden. Das heißt, der Zwang, etwas zu tun, wird auch immer viel größer.
Weitere Fragen möglicherweise. Trauen Sie sich ruhig, wir sind nicht mehr im Radio. Es hört jetzt nicht die halbe Welt zu. Da oben, ja bitte, ach das, und da ist sogar jemand mit Mikrofon hochgegangen. Vielen Dank dafür, dass Sie da hochgelaufen sind, ja.
Clara aus Potsdam. Ich würde das gleich mit der Bewegung gerne aufnehmen. Warum ich darüber nachdenke, was kann ich denn persönlich tun, was können wir alle selbst persönlich tun, ist daraus erwachsen, dass beispielsweise Friday for Future auf die Straße gehen, rufen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Aber wer hört dann hin? Brandenburg hat vor einiger Zeit den Umweltnotstand ausgerufen. Was machen die? Wir haben heute, dieses Wochenende, ein Lichtspektakel. Gut, war lange geplant, aber was das für Stromkosten, das interessiert die gar nicht, ob wir einen Notstand haben oder nicht. Die machen einfach so weiter, wie es ist. Was können wir jetzt machen? Ich bin sehr dafür, dass wir einen Friday für Konsumstopp. Also wir streiken am Freitag. Das können wir alle machen.
Ja. Da sind Sie.
Ich bin noch nicht fertig.
Vor allem wollte ich Sie darauf hinweisen, dass ich mich freuen würde, wenn das alles mit einer Frage dann endet.
Ja.
Ja, okay.
Ja, schade. Meine Idee oder meine Aufforderung, die nächste Bewegung müsste einfach sein, dass wir Freitag alle nicht mehr einkaufen gehen, weltweit. Und erst dann fangen die Konzerne an nachzudenken. Wir müssen nicht die Braunkohle stoppen oder sagen, ihr seid die Braunkohle schuld. Nein, wir sind schuld, weil wir brauchen die Energie, solange wir sie nicht einschränken. Und das ist jetzt einfach, na, was soll ich denn für eine Frage stellen?
Ja, dann vielen Dank dafür. Aber da wurde ja, also das war ja auch trotz fehlender Frage sehr interessant, aber genau, man stellt sich ja wirklich permanent die Frage, wo fange ich an? Also man kann jetzt sagen, Autofahren ist schwierig, klar. Ich moderiere eine Frühsendung bei Radio 1, das wissen einige hier, und möchte um 4.30 Uhr in Potsdam sein und habe mir das letztes Mal angeguckt, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, fahre ich um 1.40 Uhr los. Wenn ich mit dem Auto fahre, fahre ich um 4.05 Uhr los. Und putzt die Zähne dann im Auto in der Regel. Das geht doch nicht.
Ja, es wird ja häufig so gefragt, was ist wichtiger, individueller Verzicht oder gemeinschaftliche Aktion? Das ist halt eine Kombination von beidem. Und natürlich, jeder Mensch hat unterschiedliche Möglichkeiten dazu, abhängig davon zum Beispiel, wo man wohnt und wie viele Straßenbahnen da vielleicht fahren. Die Frage ist wirklich, dass man überhaupt etwas tut und dass man eben mit dem, dass man überhaupt irgendwo anfängt. Und ich denke, dass man von diesem Punkt, ja, es ist schwierig, dann nicht den Schluss ziehen sollte, es ist so schwierig, ich mache gar nichts, sondern es ist schwierig, ich mache wenigstens etwas, aber dann eben auch etwas, was effizient ist. Und das ist wieder so ein bisschen der Punkt, der zurück zum Buch führt. Nämlich, wir haben irgendwie Naturwissenschaften jetzt schon so langsam irgendwie verstanden. Wir wissen, es ist kritisch von dem, was die physikalischen Grenzen des Planeten sind. Und da möchte ich eigentlich nur alle aufrufen, sich mehr mit den Sozialwissenschaften zu befassen und zu schauen, was wir von vergangenen Bewegungen lernen können, wie vergangene Bewegungen sich organisiert haben und dass wir uns dann eben auch selbst entsprechend organisieren und was machen, und zwar zusammen.
Dann sind... Ich sehe halt fast gar nicht. Genau, vielen Dank für den Hinweis. Dann da oben rechts von uns aus gesehen, von Ihnen hinten links.
Hi, ich bin Janis. Und ich habe mich vorhin gefragt, Sie haben aus Ihrem Buch vorgelesen, dass Sie sich gegen Organisationen widmen, beziehungsweise sich gegen Organisationen aussprechen, welche Gewalt als Lösungsansatz nehmen. Gleichzeitig engagieren Sie sich aber auch bei Extension to Rebellion, welche ja doch dadurch bekannt geworden sind, auch mal ein bisschen stärker zu demonstrieren. Nicht, dass ich das verwerflich finde. Aber wie kriegen Sie das unter einen Hut? Dass es doch einerseits doch gewalttätig ist und andererseits Sie sich doch gegen Gewalt.
Ja, gute Frage, da steckt die Frage hinter, wofür beginnt für Sie Gewalt? Ist Gewalt gegen Sachen, wenn man sich an Fenster anklebt, ist das schon Gewalt? Das ist ja passiert, deswegen sage ich es noch. Ja, genau. Ja.
Also Gewaltfreiheit würde ich jetzt natürlich gegen Menschen definieren und ich weiß nicht, wie sehr ein Fenster darunter leidet, wenn man sich angeklebt hat. Das ist auch etwas, wo ich nochmal drüber nachdenken werde.
Sie sagen das jetzt ganz lustig, aber es ist natürlich trotzdem ein fließender Übergang. Ist dann ein brennendes Auto schon Gewalt? Also dem Auto tut es ja nicht weh.
Also um die Frage zu beantworten, die Extinction Rebellion hat 10 Prinzipien, die ganz klar die DNA, die Kern-DNA der Bewegung sind. Und eines dieser Prinzipien ganz klar ist Gewaltfreiheit. Das heißt, die Extinction Rebellion wird niemals Aktionen durchführen, die irgendeinem Menschen oder auch irgendeinem Tier Gewalt antun. Es gibt Aktionen der Störung im öffentlichen Raum, aber die sind vollkommen gewaltfrei. Und wenn wir wieder schauen, was macht die aktuelle Politik oder was macht sie im Moment nicht, dann ist das bisschen Störung, was eine Bewegung wie die Extinction Rebellion macht, also irgendwie einen Stau zu produzieren, noch das Allergeringste, wenn wir schauen, dass auf der anderen Seite steht, dass wir weitermachen wie bisher und am Ende wirklich 3 bis 5 Grad Erderwärmung zum Ende des Jahrhunderts haben, das ist keine Störung mehr, sondern es ist halt Massenmord.
Wenn Sie zufrieden mit der Antwort sind, dann kommt, ja, also nicht, ob Sie die Antwort gut finden, ist mir jetzt erstmal egal, aber ob Sie Ihre Frage als beantwortet ansehen. Nee, auch nicht. Ist die Frau mit dem Mikrofon noch da? Dann fragen Sie gerne nochmal nach.
Genau, und zwar, woran ich halt noch gedacht hatte, ist, dass in England ja doch auch Gewalt gegen Menschen ausgeübt worden ist, das heißt Steinewurf gegen Polizeibeamte.
Aber sicher nicht von der Extinction Rebellion.
Und da würde jetzt Herr Plassberg sagen, das sehen Sie auf unserer Homepage im Faktencheck, haben wir aber bei Radio 1 nicht. Tut mir leid, kann ich jetzt nicht überprüfen. danke für Ihre Frage, war ein interessanter Punkt. Jetzt aber hier unten, ich habe Sie ja eben schon mal gesehen, genau.
Ich bin Clara, auch aus Potsdam. Und ich würde gerne fragen, ob Sie auch ein Buch geschrieben hätten, wenn Sie jetzt nicht Kapitäninnen auf diesem Schiff gewesen wären und da die Menschen gerettet hätten.
Also vermutlich nicht, weil ich bin im Bücherschreiben nicht so gut, deswegen hat Anne das geschrieben. Ne? Der Punkt ist ja leider, viele, viele Menschen schreiben richtig gute Bücher, aber keiner kennt diese Menschen und dann liest es keiner. Und umgekehrt war es jetzt bei mir so, dass ich auf einmal ganz viel Aufmerksamkeit hatte und man sich fragen konnte, ganz viele Leute haben gesagt, willst du nicht ein Buch schreiben? Aber es war jetzt nie mein Wunsch, Buchautor zu werden. Ja, aber nachdem ich jetzt die Möglichkeit hatte und dachte, wir brauchen in diesem Moment der sozialen Bewegung, wir brauchen ein Buch, das diese Themen verknüpft, da habe ich gedacht, ich mache das dann. Aber geplant habe ich es nicht.
Jetzt wechseln wir zu der Seite rüber, zu dem, ich sehe wirklich fast nichts, dem Herrn wahrscheinlich, ja genau.
Ganz genau, Christoph, nicht aus Potsdam, sondern aus Berlin. Ich habe eine Frage, die sich auf die Frage zu den Wahlen und dass wir ja unsere Volksvertreter wählen, bezieht. Und zwar erfordert die Klimakrise, wenn wir daraus einigermaßen ungeschoren hervorgehen wollen, gewisse Maßnahmen, die teilweise auch drastisch sind. Ist denn dieses Spektrum der Maßnahmen in der aktuellen politischen Landschaft ausreichend vertreten? Oder brauchen wir eventuell eine neue politische Kraft?
Was er wissen will, wenn er Ihren politischen Zielen folgt, wen soll er wählen? Ganz am Ende ist es das, ja.
Ja, es ist jetzt die Frage, brauchen wir eine neue Partei oder sowas, ne? Das frage ich mich manchmal auch so ein bisschen. Gibt es ja so eine Partei überhaupt, die vielleicht selbst die Ziele jetzt von Fridays for Future oder irgendwie so vertreten würde? Ich glaube, die Frage können wir uns alle stellen, und wenn sich dann viele Leute finden, die diese Frage mit Ja beantworten, dann können sie die gründen. Es ist ja auch so eine Sache, es fängt mit ein paar Leuten an. Also wenn es wirklich genug Leute gäbe, die sagen, ja, wir brauchen noch eine ganz neue Partei, die wirklich Klima- und Umweltpolitik radikal umsetzt, dann machen sie das. Also ehrlich gesagt, es ist noch nichts, also keine Ahnung, habe ich mir noch nicht so richtig überlegt, aber es ist tatsächlich halt so, dass natürlich, was die aktuellen Parteien vorschlagen, ist nicht ausreichend, ne? Das heißt, wenn man in parlamentarischen Systemen arbeiten will, dann braucht man im Prinzip eine sehr große Transformation der bestehenden Parteien oder man braucht neue Parteien. Aber eine andere Frage ist dann auch wieder, wie kann halt überhaupt das gesamte System demokratischer werden? Also das ist eine Frage, die sich anschließt immer, wie können wir es schaffen, dass der Bundestag wieder das mehr tut, was die Bürgerinnen wollen, und weniger tut, was eben die Konzerne wollen. Das ist noch eine Frage, die damit zusammenhängt, aber jetzt nicht ganz Ihre ist.
Okay, oder, also, wenn Sie nochmal nachfragen wollen, steht es Ihnen frei. Also, ja.
Nein, ich möchte natürlich nichts nachfragen, aber es ist schon ganz evident, dass die aktuelle politische Landschaft entlang anderer Konfliktlinien geschnitten ist. Da geht es um Sozialdemokratie und Konservativismus, aber die Klimakrise ist etwas, womit unsere aktuelle politische Landschaft gar nicht umzugehen weiß, in meinen Augen. Ja.
Vielen Dank. Wenn ich es richtig sehe, steht da oben jemand mit Mikrofon, richtig? Oh, und da, oh Gott, da, Sie haben einen ganzen Fanblock dabei, ja, dann erst Sie und dann auf der Seite, ja, okay. Also genau, da, jetzt haben wir richtig Licht.
Hallo, ich bin Nicola und habe eine sehr viel kleinere Frage. Ich wollte wissen, ob du dir denn auch vorstellen kannst, wieder aufs Mittelmeer zu gehen, oder kannst du das nicht, solange die Ermittlungen laufen? Oder sind die Schiffe alle beschlagnahmt? Oder?
Ja, das sind mehrere Fragen, ich hoffe mal, ich vergesse keine. Also die Anwälte raten davon ab, aufs Mittelmeer zu fahren. Es ist aber nicht so, dass ich das nicht darf oder nicht kann. Also ich könnte es machen. Es hat halt dann jetzt noch ein größeres legales Risiko, als es vorher schon hatte. Die Sea-Watch 3 ist leider immer noch beschlagnahmt im Hafen von Sizilien. Die Staatsanwaltschaft hat sie schon vor fast 2 Monaten freigelassen, aber die irgendwelche anderen Behörden haben sie nach wie vor administrativ beschlagnahmt unter einem Paragraphen, den sie noch irgendwo gefunden haben. Deswegen ist im Moment eigentlich nur die Alan Kurdi von CI und von MSF, die Ocean Viking, draußen, also nur zwei zivile Seenotrettungsschiffe und natürlich überhaupt gar keine Grenzschutzagentur, kein EU-Militär und kein anderes Schiff von irgendwelchen europäischen Behörden. So, und wenn wir jetzt theoretisch wieder an den Punkt kommen, wo wieder jemand anruft und sagt, das Schiff ist jetzt frei, aber wir haben wieder keinen Kapitän und es muss jetzt irgendwie rausfahren und dann halt keine andere Möglichkeit ist, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ich dann wieder auch rausfahren würde.
Vielen Dank für die Frage, und jetzt sind Sie dran.
Ja, hallo, Babette aus Berlin. Meine Frage bezieht sich ein bisschen auf meinen Vorgänger von hier oben aus der Ecke. Es geht vor allem um die Frage nach, also ich fand deinen Beitrag unglaublich interessant und auch anregend. Ich habe rausgehört, dass es vor allem darum geht, die drastische Situation anzuerkennen und gewaltfrei eine große Bewegung in Gang zu bringen. Und jetzt wissen wir aber aus den Sozialwissenschaften und aus der Psychologie und aus der Geschichte, dass Massenbewegung, Massenpsychologie zu Irrationalität führt, Irrationalität dem Gedanken, den du ausgeführt hast, zu Inklusion auch widerspricht. Und die Frage geht in die Richtung, wie können wir zusammenbringen, die Dramatik der Situation anzuerkennen, ohne so viel Panik zu schaffen, dass wir in einer irrationalen Massendynamik landen.
Gute Frage. Ich bin froh, dass ich sie nicht beantworten muss.
Ja, also Sie sprechen da eine Möglichkeit, eine mögliche Zukunft an, dass irgendwann mal in unseren Gesellschaften verstanden wird, was eigentlich so eine Klimakrise bedeutet und was so eine Umweltkrise bedeutet. Und dass dann aber Menschen die Entscheidungen vielleicht treffen oder eben in großen Gruppen Entscheidungen getroffen wird, die dann auch nicht zum Vorteil aller sind. Ne, das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen. Ich habe nicht wirklich eine Antwort auf Ihre Frage, aber ich kann Ihnen sagen, dass mir auch eine Sache Sorge macht, und zwar ist es die Möglichkeit eines so drohenden Ökofaschismus, wie es das in der Vergangenheit ja auch schon gab, wo die Faschisten sich auch sehr viel auf Natur- und Umweltschutz bezogen haben, wie es auch in einigen Parteien in anderen europäischen Ländern auch schon Vertreter gibt, die sagen, ja, wir müssen unsere Natur schützen und einen möglichst hohen Zaun um Europa bauen. Das macht mir persönlich sehr große Sorge. Und das zu verhindern, finde ich, sollte unser aller Anliegen sein.
Ich bin Ute als Europäerin mal hier am Start und würde gerne fragen, da du ja gar nicht vorgehabt hast, ein Buch zu schreiben, wie wär's denn jetzt als nächstes, Jurist zu werden und die europäischen Parlamente zu verklagen, weil sie nichts tun, die Schulen und Unis verklagen, weil sie keine Fächer in Umwelt zur Verfügung stellen, das Parlament verklagen. Also wäre doch die nächste Welle eigentlich an der Stelle Unruhe zu stiften, indem wir halt weltweit Klagen einreichen, dass die Institutionen und Ämter und so endlich mal aktiv werden, wenn es auf dem rein politischen Weg im Moment nicht so richtig weitergeht. Ist doch auch wieder ein schöner Störfaktor. Wärst du interessiert an diesem Weg, persönlich?
Davon können wir jetzt alle lernen. So macht man ein Statement in Frageform. Das ist toll. Aber ist tatsächlich eine interessante Frage. Also man könnte könnte sagen, ich gehe als Jurist wäre ich tätig, ich werde als Politikerin tätig, das ist ja alles möglich.
Theoretisch ja, für Jura muss man ja nur auch recht lange studieren. Das dauert ja ein paar Jahre. Also bis ich fertig bin, ist, glaube ich, schon auch reichlich spät. Aber es gibt ja Menschen, glücklicherweise, die solche Klagen jetzt aktuell schon vorbringen. Also gerade in den letzten Tagen gab es ja diese Klagen der Bauernfamilien gegen die Bundesregierung, weil sie sich nicht an die Klimaziele hält. Auf vielen, zum Teil nationalen, aber auch internationalen Ebenen wird geklagt. Ich halte das für extrem richtig und wichtig, dass das getan wird. Es gibt ja zum Beispiel diese Bauern, die RWE auch verklagen, die aber eigentlich aus Peru kommen. Und solche juristischen Möglichkeiten muss man nutzen. Was ich persönlich aber auch interessant finde und viel wichtiger ist, dass wir auch neue Gesetze schaffen, die der geänderten Lage irgendwie angepasst sind. Das heißt, zum einen denkt man an die Genfer Flüchtlingskonvention, dann ist die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Damals gab es zum Beispiel noch keine Klimaflüchtlinge. Heute gibt es aber Klimaflüchtlinge. Und da muss man eben schauen, zum Beispiel, wie können wir diese jetzt bestehenden veränderten Bedingungen in die Gesetze einbringen, sodass einfach die Leute, die aufgrund von Umweltzerstörung oder Klimazusammenbruch fliehen müssen, dass die auch durch irgendein internationales Gesetz geschützt sind. Das sind Fragen. Und zum Beispiel auch schlagen wir in dem Buch vor, ein Gesetz zum Ökozid. Das heißt, genauso wie den Genozid als Verbrechen gegen den Frieden, könnte man ein Gesetz für den Ökozid fordern, weil nämlich die Personen und Unternehmen, die die Umwelt zerstören, das Klima zerstören, nämlich dann, wenn Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, auch dafür verantwortlich sind, wenn Menschen zu Tode kommen. Das heißt, es könnte auch die Möglichkeit geben, den Ökozid als Verbrechen gegen den Frieden zu etablieren. Das heißt, wir müssen nicht nur die Gesetze anwenden, die es schon gibt, sondern uns auch überlegen, in unserer geänderten Lage, welche neuen Gesetze brauchen wir eigentlich noch?
Was ich versucht habe, durch Zeichen rauszukriegen, stehen Sie da, weil Sie eine Frage stellen wollen? Ja, Sie stehen nur so da. Hat noch jemand eine Frage? Was ist denn mit Ihnen da oben los? Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, hier oben. Ja. Hier ist ein Nest. Solange Ihre schöne Idee, also ich fand das ganz bestechend mit dieser Bürgerversammlung, mit diesem Bürgerrat, das hat so viel Logik, weil wir sind die Leute, die leiden und es sind tatsächlich nicht die Politiker. Solange also diese Vision nicht umgesetzt werden wird, haben Sie Ideen, die persönliche Betroffenheit der Entscheidenden, auf die wir im Moment ja leider noch angewiesen sind, zu erhöhen? Also ein ganz kleines Beispiel, das ich mal gelesen habe, ein Bürgermeister hat in seiner Stadtverwaltung Laubbläser verboten, nachdem sie einen Vormittag vor seinem Rathaus geblasen haben. Da hat er die verboten, die wurden sofort wieder abgeschafft. Das ist so ein kleines Beispiel, aber ich denke, hier die Politiker in der Stadt, die Kleingärten platt machen, habe ich gedacht, die sollten doch mal nach China gehen, wo es keine Insekten mehr gibt und wo die Leute mit dem Pinsel bestäuben und das selber sehen. Dann würden sie ja anders entscheiden. Und haben Sie nicht vielleicht eine ganz tolle Idee, wie man einfach die Politiker auf ein Schiff tut und auf eine Insel bringt, wo das Wasser schon so hoch steht und die sollen dort überwintern und dann werden sie anders entscheiden, weil wir sind ja hier nicht betroffen, das ist ja das Dilemma.
Wenn Sie noch kurz nachdenken wollen, dann sage ich erstmal dazu, dass ich tatsächlich dieses pauschale Schimpfen auf Politiker jetzt auch nicht so gut finde. Da kriegt man Applaus für, aber auch Politikerinnen und Politiker haben Kinder und hoffen, dass die eine gute Zukunft haben und sind in Parlamenten und da gibt es sicherlich, wie unter uns allen, bessere und schlechtere und deswegen tue ich mich immer so ein bisschen damit schwer zu sagen, die Politiker sind ja nicht betroffen, dann sie merken es ja auch. Obwohl Sie jetzt ja nicht direkt betroffen sind. Also erwarte ich ja von Politikern, dass Sie das auch bemerken könnten.
Ja, ich will nicht schimpfen auf Politiker. Ich meine das wirklich ernst. Ich selber ändere auch erst etwas, wenn es mich selber betrifft. Mhm. Also meistens. Ich muss ja einen gewissen Druck selber verspüren, damit ich denke, okay, ich mache das anders. Ich meine das ganz ernst. Ich denke, die Politiker in China, die haben natürlich politisch andere Möglichkeiten, etwas umzusetzen, aber die haben eine aktuelle Betroffenheit. Ja. Und daraus handeln die. Und diese Betroffenheit, wenn wir die ein bisschen eher hier hätten, dann hätten wir doch die Lösung eher und vielleicht die Folgen nicht so schwer.
Und jetzt antworte Carola Rakete darauf.
Also ich denke, Sie sprechen da ein Kernproblem an dieser ganzen Sache, wo, glaube ich, auch schon viele Leute sich den Kopf dran zerbrochen haben, wie man das lösen kann. Ich glaube, für uns hier im so globalen Norden wäre es wichtig, die Stimmen der Menschen konkret und direkt zu hören, die davon jetzt eben betroffen sind. Also zum Beispiel war ich vor circa 2 Wochen hier bei einem humanitären Kongress von MSF ausgerichtet und so weiter. Und dort war eine Aktivistin aus Kenia, die davon erzählt hat, wie zum Beispiel ihr Sohn krank geworden ist an Bleivergiftung. Und diese Bleivergiftung kam daher, dass eben an dem Ort, wo sie wohnt, Autobatterien hergestellt werden. Und als sie das erzählt hat, hat man gemerkt, weil das alle Menschen in dem Saal so betroffen hat. Weil diese Geschichte von der Ressourcenausbeutung und von der Umweltverschmutzung plötzlich ein Gesicht hatte. Und jeder sich das ja vorstellen kann, man ist Mutter und hat eben ein Kind oder man ist Vater und hat ein Kind. Und das, glaube ich, ist ein großer Punkt, wie geben wir den Menschen, die betroffen sind, hier ein Sprachrohr? Wie können wir es schaffen, so eine persönliche Verbindung zwischen den Leuten, die jetzt schon massiv betroffen sind? Wie können wir denen Sprecherrollen irgendwie geben? Wie können wir es schaffen, dass wir denen wirklich zuhören und nicht jetzt, wie das ja auch häufig gerade bei dieser Flüchtlingssituation passiert oder auch in meinem Fall ganz konkret. Alle wollen plötzlich mit mir reden, aber die interessanten Leute, um die es gehen sollte, sind ja die Geflüchteten. Nicht? Also es ist eine persönliche Begegnung, glaube ich, die viel verändert. Und das ist so, glaube ich, eine Kernfrage. Wie können wir es schaffen, dass die Leute, die Geschichten zu erzählen haben, die jetzt betroffen sind, mit uns in Kontakt kommen und unsere Empathie wecken?
Es ist jetzt tatsächlich genau 21.30 Uhr. Wir hatten gesagt, wir machen noch so eine gute halbe Stunde. Die haben wir jetzt gemacht. Ich möchte noch darauf hinweisen, das Buch bekommen Sie. Wir haben im Foyer, da gibt es so einen kleinen Büchertisch. Da können Sie das Buch für 16 Euro kaufen. Handeln statt Hoffen von Carola Rakete. Ansonsten danke ich Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass Sie Ihren Samstagabend für diese Veranstaltung hergegeben haben. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Und vor allem vielen Dank an Carola Rakete. Dankeschön. Applaus